Kultur-Podcast. Menschen, Märkte und Motive.
Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler. Wir sind immer noch muss ich sagen, im Jahr 2024. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge für dieses Jahr werden. Und nein, bevor ich den heutigen Gast ankündige, muss ich kurz sagen, wie das Wetter ist. Ich schaue über meine Schulter. Ja, grau in grau über Duisburg, wie man es kennt. Mir gegenüber sitzt heute der Benjamin Bäder. Hallo Benjamin.
Hallo zusammen.
Benjamin, du bist ja schon hier quasi alter Stammgast, nicht nur hier bei uns in der Agentur, weil du hier ja auch mal ein paar Jahre gearbeitet hast, aber du warst auch schon zu anderen Gelegenheiten im Ruhr-Podcast.
Ja, genau.
Und warum bist du eigentlich heute hier?
Ja, ich habe ein neues Buch illustriert Genau. Und wir haben uns dann gedacht, ein Buch, das kann ja jeder. Wir machen heute zwei Bücher.
Zwei Bücher in einer Folge? Gibt's das?
Kennst du denn zufällig jemand, der noch ein Buch geschrieben hat?
Ich will mich nicht nach vorne drängeln, aber ich habe
ja, wenn ich schon frage.
Raus, ne? Genau. Also, sollen wir uns gegenseitig interviewen heute?
Ich würde sagen,
ich zu deinem Buch und du mich zu meinem.
Ja, das ist eine sehr gute Idee.
Als hätten wir uns dabei was gedacht. Ja, dann machen wir das doch einfach. Dein Buch heißt, oder das Buch, was du illustriert hast, das hast du ja zusammen mit dem Hubertus Jansen
gemacht.
Ihr Himmelblau liegt neben mir. Und da sind viele, fast auf jeder zweiten Seite ist ja irgendwie ein Bild von dir, ne?
Ja, also jedes Gedicht ist illustriert.
Mhm.
Und dann sind noch ein paar Zwischenillustrationen.
Ist das ein Gedichtband?
Es ist ein Gedichtband mit Rahmenhandlung, würde ich sagen. Oder beziehungsweise die Gedichte sind halt Briefe, die geschickt werden.
Miteinander verwoben
durch das
zu einer Geschichte.
Ja.
Ah, ein Gedichtband mit Rahmenhandlung. Wo hat es sowas schon mal in der Literatur gegeben?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Also
ja,
wir haben
Werther,
das quasi nochmal.
Leute, Goethe.
Wir haben das jetzt nochmal neu erfunden für das Jahr 2024 und folgende Jahre.
Astrein. Endlich trifft man mal innovative Leute, die auch was Neues erfinden. Dabei spricht man doch immer von Startup City Duisburg. Ich musste mir diese kleine Spitze gönnen heute. Ja gut, was ist denn das Besondere an dem Buch? Also neben dieser Rahmenhandlung eines Gedichtbandes, neben deinen Illustrationen, also schon ein ziemliches Paket für ein Buch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also,
wie ist die Zusammenarbeit denn mit dem Hubertus zusammen zustande gekommen?
Das war natürlich über den Verlag. Also wir sind da einander vorgestellt worden und das klappte sofort von Anfang an, dass wir uns sympathisch fanden. Ich fand seine Gedichte gut, er fand meine Illustrationen gut und dann passte das halt einfach.
Okay.
Und dann haben wir halt sehr viel Gespräche geführt, wie wir das machen könnten und was es da für Stationen gibt. Und dann hat sich das halt insgesamt hochgeschaukelt, würde ich sagen.
Und kulminierte in dieser Veröffentlichung. Was ich total toll finde bei diesem Buch, das hat halt so einen richtig schönen festen Einband noch, ist also jetzt nicht irgendwie so ein Print-on-Demand-Ding mit so einem Fluder-Umschlag, sondern das ist ein richtig schönes Buch, vollfarbig, also wirklich toll.
Ja, das kann man 100 Jahre in die Hand nehmen und das wird nicht auseinanderfallen. Also diese ganzen Print-on-Demand-Sachen, die sind ja teilweise mit so einer schlechten Qualität
geklebt.
Die,
ne?
Die stellt man sich ins Regal und nach einem halben Jahr fangen die an, sich so zu wellen oder die ganzen Seiten zu verziehen und das wird da nicht passieren. Das ist wirklich noch Qualitätsarbeit.
So gesehen. Und auch ein schönes Geschenk, glaube ich, ne?
Ja, ich denke schon.
Weihnachten steht ja vor der Tür gerade jetzt.
Ja, das wäre eine sehr gute Gelegenheit. Also für jeden, der im Ruhrgebiet lebt, ein Gedichtband mit Rahmenhandlung aus dem Ruhrgebiet, im Ruhrgebiet und Illustrationen. Ja, also
sehr
es macht großartig. Richtig was her.
Macht richtig was her. Damit kann man nicht nur bei Oma glänzen, sondern generell.
Auf jeden Fall. Wollen wir mal zu deinem Buch rüberwechseln?
Ach so, ja, von mir aus.
Dann machen wir so ein bisschen hin und her, sonst ist das so
Ping-Pong quasi.
Ja, genau, würde ich vorschlagen.
Sehr cool, sehr cool.
Sounds of the Ruhrgebiet.
Ne, nicht of the Ruhrgebiet.
Of Ruhrgebiet.
Richtig.
Ja, sorry. Und da bist du auch nicht alleine drin. Das sieht aus, als wären das ganz viele Interviews.
Richtig, ich habe Interviews gemacht.
Und da sind ja ordentlich hochkarätige Namen dabei. Peter Bursch, Crocker, Tommy Finke, Stefan Josefus.
Josefus. Genau, der Schlagzeuger von Franz K.
Ja.
Die dir natürlich was sagen als alter.
Nein, das
Arbeitsrechtler. Früher auf jeder.
Also ich habe einige Namen gehört, aber ich kenne nicht die Musik von jedem.
Ist das wahr?
Ja, ist so.
Was hat man denn zu deiner Zeit an den Schulen gelehrt?
Zu meiner Zeit an den Schulen?
Ja, war da nicht Franz K. Thema ständig und immer? Oder nee, Stefan nee. Stoppock?
Wir hatten,
oder nee, extra breit?
Also Stoppock kenne ich über meinen Vater, aber das
du willst also sagen, das ist Musik für alte weiße Männer?
Nein, das habe ich nicht gesagt, das wurde mir jetzt hier in den Mund gelegt.
Ist das so?
Das war nur nicht die Schulmusik.
Was gibt's sowas wie Schulmusik?
Ja, man hat ja manche Bands so betrachtet. Also wir hatten dann zum Beispiel Queen, haben wir lange uns mit beschäftigen müssen. Die sind jetzt hier nicht drin, aber passen auch nicht ganz in die Reihe, würde ich sagen,
passen
oder?
Passen nicht in die Reihe.
Ja,
nee,
also
ich glaube nicht.
Gibt es denn ein Thema für dich, die Auswahl dieser Interviewpartner?
Das ist eine spannende Frage tatsächlich, weil ich habe natürlich viel, viel mehr Leute angefragt als die 10, die jetzt da drin sind.
Ja, das ist ja auch normal.
Ja, das ist normal, aber der Auswahlprozess, also ich habe ein paar Leute nicht angefragt tatsächlich, weil die in anderen Büchern schon mehrfach zu Wort gekommen sind. Ne? Also bin schon angesprochen worden, warum ist denn da kein Metal drin? Ja, aber es gibt ja zum Beispiel diese Reihe Kumpel in Kutten, da gibt's ja mittlerweile auch 3 Bücher und die Metal-Bands aus der Ruhrregion, aus der Ruhrgebietsregion, sind da eigentlich relativ umfänglich.
Okay, das wäre dann natürlich eine Doppelung gewesen.
Das wollte ich.
Und du hast dir jetzt quasi dann die Perlen, die übrig geblieben sind, rausgesucht.
Nee, das hört sich ja dann auch doof an. Ich habe mir nicht die Perlen, die übrig geblieben sind, rausgesucht, sondern ich habe die Perlen rausgesucht, die mir persönlich was bedeuten.
Also
es ist natürlich eine persönliche Auswahl, das schon. Aber die Liste hätte deutlich länger sein können auch. Und sie war auch ursprünglich länger. Aber wie das halt auch im richtigen Leben so ist, manche Leute haben gar nicht geantwortet auf meine Mails oder auf meine Anrufe, die ich auf irgendwelchen Anrufbeantwortern hinterlassen habe. Manche haben aber auch geantwortet und gesagt, ja, finden wir spannend, machen wir mit. Aber dann ist nichts mehr gekommen. Ein Kollege war dabei, der hat gesagt, ja, aber er wird sich ungern persönlich treffen. Er möchte ein E-Mail-Interview machen. Und dann habe ich die ersten Fragen geschickt und danach nie wieder eine Mail von dem bekommen.
Also okay, das ist natürlich frustrierend.
Auch so kann es gehen. Ja, frustrierend, nein, das ist einfach die Realität und damit muss man umgehen. Und letztlich bin ich ja den Künstlerinnen und Künstlern, die da mitgemacht haben, sehr dankbar, dass das so in der Form gelaufen ist, weil ich finde, das ist ein sehr rundes Buch geworden. Es ist ein sehr toller Überblick, den wir so über die, ja, Rockmusik im Ruhrgebiet bekommen, über die Sounds auf Ruhrgebiet.
Ja.
Deswegen ja auch der Plural da drin, weil es halt den einen Sound gar nicht gibt, was ja durchaus auch eine Erkenntnis dieses Buches ist.
Also ist deine Herangehensweise, dass du dann doch sehr ein sehr vielfältiges Bild von den möglichen Sounds des Ruhrgebiets zeigen möchtest.
Das ist tatsächlich so. Also die Unterschiede liegen natürlich, wenn man die Bands jetzt so nebeneinander betrachtet, direkt auf der Hand, ne? Also ich meine Franz K., die ja quasi Ende der 60er Jahre schon angefangen haben mit einem sehr einfachen Bluesrock, der dann hinterher immer mehr zu so einem Boogie-Rock geworden ist, wie beispielsweise in Status Quo auch gespielt haben, die ihre Texte sehr nah am Publikum hatten, also viel im Gewerkschaftskontext gespielt haben live auch und dann natürlich so die Themen der Straße behandelt haben. Das ist natürlich ein großer Unterschied beispielsweise zu einem Peter Bursch, der zwar zur ähnlichen Zeit angefangen hat, also auch in den 60er Jahren schon angefangen hat, aber der musikalisch ja ganz andere Wege gegangen ist. Der indische Einflüsse hat in seiner Musik viel von der Folkmusik gekommen.
Ja, also noch so ein richtig alter Hippie quasi.
Ja, also das ist wirklich so. Also er hat ja auch in einer Kommune gelebt, wäre zum Beispiel für Franz K. nie denkbar gewesen. Also das waren ja wirklich so Arbeitertypen.
Ja.
Und dann wiederum anders die Band Extra Breit, die man aus den 80er Jahren kennt, die man gerne so zur neuen deutschen Welle gerechnet hat. Für mich war das immer eine Punkband und die teilweise natürlich in früheren Jahren sehr große Erfolge hatten, jetzt aber immer noch live gut unterwegs sind und jetzt gerade aktuell ja auch ihre Weihnachtsblitztournee wieder spielen, musikalisch ganz anders sind. Und dann Tommy Finke zum Beispiel, der Komposition studiert hat tatsächlich und aktuell sehr viel Musik schreibt für Theaterstücke, für Filme, für Dokumentationen etc.
Ja, also quasi eine richtige Wundertüte entstanden.
Und genau das war ja auch meine Absicht. Ja. Also ich wollte natürlich hier auch so ein bisschen Bandbreite präsentieren, die das Ruhrgebiet ja sicherlich auch hergibt. Und wenn man dem Ruhrgebiet nicht immer mit solchen merkwürdigen Vorbehalten begegnen würde, würde man ja auch diesen Reichtum erkennen können. Aber was halt schade ist und was ich ja da auch in meinem Vorwort zumindest ziemlich anprangere, ist ja, dass das Ruhrgebiet sich da selber auch immer wieder im Weg steht.
Ne, ja, das kann sehr schnell passieren.
Das passiert allenthalben und ich habe ja sicherlich auch etwas provokant, aber da ja die These aufgestellt, das Ruhrgebiet liebt seine Kinder nicht. Und mal gucken, vielleicht mache ich auch mal einen Song, der so heißt. ja, das ist ja letztlich das, wenn man ein kreativer Mensch im Ruhrgebiet ist, muss man ja schon wirklich extrem dickes Fell mitbringen. Ja,
aber das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Idee, das nochmal zu verarbeiten.
Ja. Also, am Wochenende habe ich zwar schon was vor, aber ich geh mal dran. Das Ruhrgebiet liebt seine Kinder nicht. Der neue Song von, muss ich mal überlegen, für wen.
Ja, deswegen, also eigentlich müssen wir uns viel mehr selbst feiern. Ne? Machen wir jetzt ja ein Stück weit auch. Ne? Also wir sind ja beide Ruhrgebietskinder.
Also da wird es mit Sicherheit aber auch wieder Leute geben, die sich darüber aufregen. So, müsst ihr euch jetzt schon selber feiern? Ja, weil ihr tut es ja nicht.
Ja, so kann es gehen. Ne?
So kann es gehen, genau.
Ja, gibt es denn ein Interview, was dich selber sehr berührt hat, wo du gesagt hast, hätte ich nicht mit gerechnet oder irgendwie sowas?
Jedes Interview hat mich berührt, an unterschiedlichen Stellen natürlich.
An unterschiedlichen Stellen.
Und auch zu ganz anderen Themen tatsächlich. Also was mich sehr berührt hat, war zum Beispiel das Interview mit der Christiane Schäfer-Winkelmann, die ja damals den Film gedreht hat, Punk in Duisburg, die in dem Interview sehr deutlich erklärt hat, wie es damals war, als junge Frau in einem Medienunternehmen zu arbeiten. Also die hat ja volontiert beim WDR und ist danach ja dann Redakteurin beim WDR geworden. Das war aber in den 70er und 80er Jahren und das ist aus heutiger Sicht ja wirklich Steinzeit der Fernsehunterhaltung gewesen. Und wie das damals war, so als junge Frau mit eigenen Ideen, da dann auch mit solchen Vorschlägen zu kommen und so, das hat mich schon sehr abgeholt, muss ich sagen. Also das fand ich hochspannend, hochinteressant. Und
ja, ich wollte eigentlich auch noch fragen, also die Frauenquote in dem Buch, die ist ja jetzt nicht so hoch, ne?
Ja.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass es das damals noch nicht so gab, ne? Da waren wahrscheinlich keine weiblichen Bands unterwegs, die
Also es gab tatsächlich
so
wenig,
durchgestartet sind.
Wenig Musikerinnen hier, die für das Buch in Frage gekommen wären. Ne? Also spontan fällt mir eigentlich auch nur Fasia noch ein, die mit ihren Folkliedern quasi auf jedem Ostermarsch und auf jeder Demo zu Hause war, die ich gerne interviewt hätte, die aber leider schon verstorben ist. Ne, natürlich gibt es noch andere. Es gab ja auch Frauenbands im Punkbereich zum Beispiel, die man hätte beleuchten können. Aber wie gesagt, ich habe auch viele andere noch angefragt und manches ist halt auch nicht zurückgekommen, was ich sehr schade finde. Ich möchte jetzt ja auch keine Namen droppen hier.
Ja, ja, es geht jetzt hier nur um das Buch und nicht, was noch theoretisch in dem Buch drin sein müsste oder könnte.
Oder hätte sein können, genau. Also von daher, ja. Aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass man nur noch Sachen rausbringen darf, die so eine 50-50-Quote haben. Also
nee, es geht ja in diesem Fall auch
um
nicht. Also das wäre ja, man wird ja quasi das nachträglich dann nochmal so schön färben, wenn jetzt, wenn man jetzt das unbedingt auf 50-50 machen würde.
Das ist ja albern.
Ja, genau.
Aber immerhin, die Christiane Schäfer-Winkelmann ist drin und das Cover ist ja auch von der Susi gestaltet worden. Also es ist schon auch sehr weiblich. Und viele Fotografien sind ja auch von Frauen gemacht worden. Also das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, nee, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Gespickt mit Fotos auch. Und da sind ja natürlich sehr, sehr tolle Fotos in dem Buch enthalten, die natürlich auch historischen Wert haben. Ja, also zum Beispiel die ganzen Fotos aus dem Kapitel von der Christiane Schäfer-Winkelmann, die sind während der Produktion dieses Fernsehstücks entstanden und die sind nie irgendwo präsentiert worden. Also die sind aus dem Privatarchiv von Christiane mir zur Verfügung gestellt worden für dieses Buch. Also man wird diese Fotos auch nirgendwo anders sehen.
Ja, ich blätter jetzt hier gerade mal durch. Das kann man natürlich jetzt im Podcast nicht sehen.
Kann man aber hören.
Deswegen werde ich das jetzt halt mal kurz beschreiben. Also es sind halt sehr schöne Momentaufnahmen, alles schwarz-weiß.
Ja, es sind aber auch viele Farbfotos drin.
Ich habe jetzt hier bis jetzt nur schwarz-weiß, als ich durchgeblättert habe.
Ja, dann bist du mitten im Buch bei der Christiane, ne?
Ist das hier der Duisburger Hauptbahnhof?
Ja, klar, mit den ganzen Punks davor, ja klar.
Ja, Das ist also da ist
ein herrliches Bild.
Ein Polizeiwagen vor dem Hauptbahnhof und Mengen in Bewegung.
Ja, aber das war witzigerweise, kann ich diese Zeit auch noch relativ gut erinnern. Also damals haben sich die Punks, die Duisburger Punks ja gerne samstags an dem Delfinbrunnen vor Quelle, was man heute vielleicht noch als Knüllermarkt kennt,
ja,
getroffen. Und da wurde dann auch schon mal das ein oder andere Bierchen getrunken. Und das war auch für mich als junger Spund dann gerne mal Anlaufpunkt. Ich wollte halt immer gucken, was die so treiben, die Jungs da und Mädels. Das war schon immer sehr, sehr lustig. Und
es ja, hier der Fernseher beschriftet mit Edding oder was das ist. Ja. Also ja, sehr, sehr punklastig an der Stelle.
Ja, nu, das war halt diese Dokumentation.
Das ist die Dokumentation, ne? Ja.
Also von daher, nee, also jedes Interview hat mich...
Ach, da ist eins in Farbe, ja.
jedes Interview hat mich beeindruckt. Was natürlich auch stark war, als ich bei Stefan Josephus war, ne, Drama von Franz K., bei ihm privat zu Hause, wir haben viel gesprochen, also eigentlich hatte ich gedacht, ich spreche eine Stunde mit ihm und fahre dann wieder nach Hause, aber ich bin da irgendwie den ganzen Nachmittag bis in den Abend reingeblieben, weil es auch so viel zu erzählen gab irgendwie. Und dann hat er mir sein Büro gezeigt. Jetzt muss man dazu wissen, dass der Bruder vom Stefan Josephus, der Peter, der Bassmann und Sänger von Franz K. war, und er hat immer so einen speziellen Fender-Bass gespielt. Und der stand da in diesem Büro. Also das war schon,
ja,
als ich das gesehen habe, ich meine, ich habe die Band ja auch live gesehen und so. Und, und ich wusste einfach, das war so der Bass, den der immer gespielt hat. Und der steht da mitten in diesem Büro. Das hat mich schon irgendwie berührt, sagen wir es mal so.
Ja, das glaube ich, das glaube ich.
Kann man...
Ehrfurcht.
Nein, das jetzt nicht. Also ich will ja da keine Götzenanbetung irgendwie machen oder so, aber das...
Ja, aber wenn man sich das so vergegenwärtigt, ne? Dass das genau der Bass ist, ja, und genau, dass man den schon live erlebt hat und dann steht er da, ja, das ist doch schon eindrucksvoll.
Ja, leider vor langer Zeit gestorben schon. Ja, seitdem wurde der Bass auch nicht mehr gespielt, ne? Also der steht halt da so.
Ja, ja, hat doch schon was Heiliges irgendwie, ne?
Offensichtlich, da müsstest du jetzt mit dem Stefan drüber sprechen, aber das fand ich schon sehr beeindruckend. Und auch die Gespräche zum Beispiel mit dem Stefan Stoppock, ne, wie er erzählt hat, also wir haben ja darüber gesprochen, auch wie er angefangen hat, Gitarre zu spielen und so, und dann haut er halt raus, dass er sich als Kind schon irgendwie immer eine Gitarre gewünscht hat, weil er das toll fand. Und dann ist aber, als er so 10 war oder so, sein Vater gestorben, und darüber war er so traurig, dass seine Mutter irgendwie alles Geld zusammengekratzt hat, um ihm eine Gitarre zu kaufen, damit er nicht mehr so traurig ist.
Ja.
Und dann daraus hat er gemacht, in seiner kindlichen Art, oh, da muss erst mein Vater sterben, dass ich das bekomme, was ich immer haben wollte. So, das natürlich.
Oh ja, das ist natürlich eine schlechte Verknüpfung.
Ja, aber wenn man das jetzt so 50 Jahre später dann auch, also dass er das für sich dann auch so sagen kann und ja durchdacht hat, finde ich schon unheimlich stark, das dann auch so mitzubekommen. Und das sind dann so Momente im Interview auch, die einem dann mal kurz so den Hals zuschnüren. Auch,
ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja, und das finde ich das Bemerkenswerte an dem Buch. Also es ist wirklich knochentrocken, knochenehrlich, und das schätze ich sehr auch an den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Also da ist nichts Aufgesetztes,
ja,
bei.
Dann habe ich aber auch nochmal eine Frage. Hm? Einfach, du hast ja bei einigen quasi sehr spärlich dann Antwort gekriegt, beziehungsweise das ist dann halt teilweise sogar versickert, und bei anderen, da hast du einen ganzen Nachmittag verbracht, da hättest du ja quasi ein halbes Buch schreiben können.
Was heißt versickert?
Ja, wenn du eine E-Mail schickst und jemand sagt dir, ich antworte dir, und dann kommt dann einmal was und dann nie wieder. Und
ja, das ist, das. Aber die sind ja auch nicht drin.
Nee, die sind nicht drin.
Also,
aber du hast ja unterschiedlich viel Material von den Leuten dann gehabt.
Das ist richtig, ja. Aber
resultiert ja daraus.
Ich sag mal, mit den Leuten, die in dem Buch enthalten sind, die haben mir schon Rede und Antwort gestanden.
Ja.
Wobei auch ein E-Mail-Interview quasi drin ist mit dem Sänger der Zarts. Aber das war schon sehr, sehr ausführlich.
Okay, aber trotzdem, also du hast ja im Prinzip noch Hintergrundwissen, was jetzt wahrscheinlich nicht ins Buch reingekommen ist, weil du halt einfach so viel Inhalt bekommen hast.
Ja, klar.
War das dann teilweise schmerzlich, dass du da reduzieren musstest, damit das noch einigermaßen in die Reihe passt und zusammenpasst von der Menge und von der Thematik? Oder hast du das einfach leichtfertig zur Seite schmeißen können?
Also leichtfertig sowieso gar nicht. Nee, also es ist natürlich so, dass ich so ein Basisgerüst von Fragen hatte, ne? Und bei manchen Antworten sind ja dann verschiedene Positionen auch immer ähnlich oder immer gleich. Also da fiel es mir dann nicht schwer, diese Fragen auch wegzulassen jetzt in dem Buch. Grundsätzlich, klar, ich habe viel mehr immer mitgenommen aus den Gesprächen als das, was jetzt in dem Buch drin ist. Aber das ist, glaube ich, immer so. Und wenn man irgendwie 10 Leute interviewt zum Ruhrgebiet, zur Musik im Ruhrgebiet, zu ihrer eigenen Karriere, die irgendwie im Ruhrgebiet stattgefunden hat oder begonnen hat, dann überschneiden sich natürlich gewisse Bereiche. Aber ich denke schon, dass ich das so habe präsentieren können, dass jedes Interview für sich stehen kann. Und auch die Interviews, wenn man das Buch in Gänze gelesen hat, hat man, glaube ich, einen recht guten Überblick, so auch über verschiedene Voraussetzungen, über verschiedene
Karrierewege. Also eine Anleitung, wie man ein Star werden kann im Ruhrgebiet.
Na, das ist es sicherlich nicht. Anleitung bin ich eh nicht so der Fan von, aber.
Ja gut, die Welt hat sich ja sowieso gewandelt. Das ist ja sowieso nicht mehr, dass man mit den gleichen Sachen, mit den gleichen Tricks nochmal den gleichen Effekt auslösen kann. Die Struktur ist halt einfach ganz anders, heutzutage.
Ja, absolut. Also und das kommt ja in dem Buch zum Beispiel auch ganz deutlich zum Tragen. Ne? Also das war auch für mich nochmal so eine kleine Zeitreise. Also mehrere Interviewpartner haben ja dann auch gesagt, dass sie ihren Weg im Jugendheim begonnen haben. Da waren die ersten Gigs, da waren die ersten Konzerte, da hat man die ersten Bands gesehen. In Jugendheim ist heute eigentlich nichts mehr los. Es gibt kaum noch Jugendheime. Klar, offiziell gibt's die noch irgendwie, aber da geht ja keiner hin. Da passiert ja auch nichts mehr.
Also ist nicht mehr der Treffpunkt.
Nee. Und das war's aber für uns in den 70er und 80er Jahren noch. Also da war das Jugendheim einfach wichtig. Diese Position hat es ja heute nicht mehr.
Nee, jetzt gibt's TikTok und WhatsApp und so und die Jugendlichen verabreden sich ganz anders. Man hat nicht mehr diesen Treffpunkt in dem Sinne, wie das früher war, ne?
Genau. Das ist so. So, aber jetzt haben wir ja schon sehr viel über mein Buch gesprochen. Jetzt sag du doch nochmal was zu deinem Buch. Also, was heißt denn überhaupt, Ihr Himmelblau liegt neben mir?
Das ist natürlich eine Zeile aus einem Gedicht.
Völlig überraschend.
Ja, wir haben lange überlegt. Wir hatten mehrere Zeilen, die sehr schön waren. Und was man da als Titel nehmen könnte und das dann passend mit dem Titelbild abzurunden.
Das Himmelblau, wofür steht das? Das ist das Wunderbare in dieser anderen Frau.
Das wäre möglich.
Das wäre, aber du willst das, nicht zu viel verraten.
Nein, das ist ja, ein Gedicht gibt ja nicht alles preis.
So, so.
Also das Himmelblau hat natürlich eine Bedeutung, aber bei einem Gedicht kann man nicht hingehen und sagen, das Himmelblau bedeutet jetzt 1:1 das oder das Blau in ihren Augen oder was auch immer. Es bleibt halt einfach sprachlich reduziert.
Aber wo ist denn dieses Buch reduziert oder ist das gar nicht reduziert?
Was meinst du mit reduziert?
Ja, das ist ein abgeschlossenes Buch.
Quasi. Das ist ein abgeschlossenes Buch, ja, auf jeden Fall.
Und wir haben ja eben schon gehört, es hat eine Rahmenhandlung. Vielleicht kannst du die noch mal kurz skizzieren. Also wenn ich hier das Inhaltsverzeichnis sehe, die Entdeckung, die Ernüchterung, die Enteignung, die Entgleisung, die Entsorgung, die Entscheidung.
Also es ist im Prinzip aus der Perspektive eines Dichters aus dem Ruhrgebiet geschrieben. Mhm.
Ähnlichkeiten mit tatsächlich lebenden Personen wären rein zufällig.
Reiner Zufall, Rainer M. Nein, also der Dichter heißt Rainer M.
Ja.
Es gibt kein Vorbild, was real existiert. Auf jeden Fall dieser Rainer M. entdeckt eine Frau, die ihm wunderbar gefällt und er möchte ihr das mitteilen und fängt dann an, Gedichte zu schreiben. Sehr schöne Gedichte. Und Für diese Frau. Ah, ja. Er möchte dieser Frau diese Gedichte übermitteln und schreibt dann für jedes Gedicht einen Brief und schickt ihr die.
Mhm.
Und es stellt sich dann heraus, es gibt immer wieder irgendwelche Situationen, dass diese Briefe gar nicht ankommen. Das habe ich schon hier sehr viel gespoilert, aber es geht nicht anders.
Okay.
Sonst kann man diese Geschichte gar nicht erzählen. Ich werde natürlich jetzt nicht jede Station erwähnen,
natürlich
was
nicht.
Da irgendwie schief gehen könnte.
Um Himmels Willen.
Und dieser Rainer M. muss dann natürlich auch einen Kampf kämpfen. Wie du schon sagtest, im Ruhrgebiet braucht man ein dickes Fell an manchen Stellen.
Immer wieder.
Und an dieser Stelle natürlich auch. Also seine Liebe wird halt nicht erwidert, weil sie gar nicht ankommt.
Wie im richtigen Leben quasi.
Wie im richtigen Leben quasi.
Sehr schön, sehr schön.
Obwohl natürlich nicht jeder so schöne Gedichte schreiben kann.
Okay, aber die Gedichte hat ja der Hubertus geschrieben.
Die Gedichte hat der Hubertus geschrieben.
Hat der Hubertus
den Text hat der auch geschrieben.
Mhm.
Und aber bei dem Text haben wir uns abgesprochen. Also die Ideen sind auch teilweise von mir.
Okay, weil du ja eh auch die Bilder machen musstest.
Ich musste die Bilder machen, ja, aber wir haben ja überlegt, welche Charaktere packen wir da rein, wie könnte das aufgehalten werden. Also ich kann ja mal zwei Stationen erwähnen. Einmal ist quasi die Nachbarin hat einen ähnlichen Namen wie die Protagonistin, die hat die ganze Zeit die Gedichte bekommt und dann landen die natürlich an der falschen Adresse.
Oh, böse Falle.
Ja, das ist eine böse Falle.
Und die andere Geschichte?
Dann haben wir noch einen Postboten, der seine Post nicht austeilt. Wir haben das ja gerade auch erlebt, da hat es ja kurz geklingelt und dann wollte ein Postbote sein Paket so schnell wie möglich loswerden. Und
ich hatte es mir einfach in die Hand gedrückt.
Ja, das hat ja noch geklappt diesmal.
Ja,
ne?
Aber war nicht für mich.
Es gibt halt einfach Postboten, die ihren Job einfach nicht mehr so ernst nehmen wie früher.
Zumindest muss man sagen, in diesem Buch, das
ja,
hat
in diesem Buch,
mit lebenden
in diesem
Personen nichts zu tun.
In diesem Buch haben wir das natürlich ins Absurde gesteigert.
Okay.
Und dieser Postbote, der hortet halt Post.
Eieiei.
Und da gab es aber wirklich ein reales Vorbild. Das ist nämlich einem von uns wirklich passiert.
Wer ist uns?
Der Hubertus hat mir davon erzählt, dass er mal Briefe viel später bekommen hat von der Kriminalpolizei,
okay.
Weil die nicht ausgeteilt worden sind.
Ja, gut.
Und dann habe ich ihm gesagt, das ist so gut, das müssen wir verarbeiten.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, sehr schön. Die Frage, die uns natürlich alle interessiert, ist, wird er denn am Ende seine Geliebte erreichen in irgendeiner Form?
Ja, das ist natürlich schwierig. Da muss ich jetzt natürlich mega spoilern.
Nee, muss jetzt sowas sagen wie, das wird nicht verraten. Kauft das Buch, liebe Leute.
Deswegen hatte ich mir jetzt auch gedacht, ich würde das mal offen lassen.
So, nämlich, genau. Wir lassen es einfach offen. Badge. Werden die Briefe die Angebetete erreichen? Das ist ja schon quasi ein klassischer Stoff. Das ist ja so Romeo und Julia auf dem Dorfe irgendwie.
Ja, es ist eine Odyssee durchs Ruhrgebiet, aber auf postalischem Weg.
Und deine Bildmotive, ich sehe das hier gerade, die haben ja auch immer wieder so einen Ruhrgebietsaspekt drin. Ne? Ich habe den Tetraeder, habe ich da eben gesehen.
Ja, auf jeden Fall.
Dieses Tiger and Turtle in Duisburg, den Gasometer in Oberhausen. Also das ist alles irgendwie.
Das ist halt zum Beispiel auch ein Vorteil von Gedichten. Ja. Da steht ja nicht unbedingt drin, wo das jetzt gerade stattfindet.
Aber man kann es sich denken.
Vielleicht. Man kann es sich denken, man kann es auch hineininterpretieren. Man kann auch, wenn man von einem Lieblingsort hört, also wenn der nur einfach erwähnt ist als Lieblingsort, aber nicht definiert ist, kann man natürlich auch selber einen einsetzen. Und das ist für einen Illustrator natürlich sehr schön. Der kann dann halt auch einfach die Handlung an einen beliebigen Ort verlagern. Und das habe ich natürlich gerne gemacht.
Natürlich. Und diese beliebigen Orte sind wie durch ein Wunder alle im Ruhrgebiet.
Ja, komisch. Aber irgendwie sind die auch sehr schön.
Ja, klar, selbstverständlich. Ja, super. Dann würde ich doch einfach sagen, es ist bald Weihnachten, liebe Leute, wenn ihr noch keine Geschenke habt.
Ja, wir haben also zwei Tipps.
Genau, zwei Buchtipps, die jetzt hier
Zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Wir hatten auch die Auswahl, welche Orte zum Beispiel gezeichnet werden, welche Interviewpartner angeschrieben werden.
Genau.
Und diese Auswahl würden wir natürlich gerne weitergeben, weil ich glaube, wir haben sehr schöne Sachen ausgesucht. Ne? Also
ohne Frage. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, beide Bücher sind im Verlag Kenselowski-Boschmann erschienen.
Ja, beide sind sehr schön gebunden. Also das gilt
sehr gut, nicht irgend so ein Flutterding.
Genau, oder? Das ist die gleiche Bindung, auch wenn dein Buch natürlich ein bisschen dicker geworden ist. Aber
ich habe auch mit mehr Leuten gesprochen.
Und wenn die hätten dichten müssen, wäre dein Buch dünner, glaube ich. Aber
das ist, vertu dich nicht.
Bei einigen wäre es wahrscheinlich gegangen, aber
bei allen. Ein guter Text ist
trotzdem,
ja,
es ist
Lyrik.
Mehrfach kontingent.
Genau. Ja, prima. Dann würde ich doch einfach sagen, Benjamin, ich danke dir für das Gespräch. Wir haben uns gegenseitig vorgestellt.
Ja, danke.
Mal ein bisschen Werbung.
Ich danke für die Einladung.
Sache. Ist ja auch mal ganz schön, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Super. Dann war's das mit dem Ruhr-Podcast für heute und eigentlich auch für dieses Jahr. Ich verabschiede mich. Mein Name ist immer noch Frank Zepp Oberpichler. Wir hören uns bestimmt im nächsten Jahr wieder und ich sage Tschüss.
Ich wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne Feiertage. Tschüss.
Ruhr-Podcast.